Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlin-Haus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast in diesem Monat. Hier spricht Matthias Fichtmüller.
Und Thomas Neubauer.
Und wir beide haben unter der Überschrift Chronisch Diakonisch uns einiges zu erzählen, aber eigentlich einiges zum Zuhören.
Genau, denn nachher kommt Pastor Matthias Amme und wird uns von seiner Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, aber im Wesentlichen in der Gemeinde Oberlin-Haus erzählen.
Und wenn er so lebendig erzählt, wie er das im Alltag macht, dann gibt es einiges zum Zuhören für uns.
Oh ja, können wir uns drauf freuen. Aber vielleicht können wir vorher ein bisschen einordnen. Jetzt sind Sie ja als theologischer Vorstand prädestiniert dazu, uns nochmal zu erklären, Kirchgemeinde Oberlin-Haus, wie hängt das eigentlich zusammen? Wir hatten das schon mal besprochen, aber vielleicht nochmal zur Erinnerung. Wir haben eine Kirchgemeinde, ne?
Wir haben eine Kirchengemeinde tatsächlich, das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, wie alle Kirchengemeinden, also faktisch einer Kommune gleichgesetzt. Deswegen dürfen Kirchengemeinden zum Beispiel auch das Siegelrecht ausüben, aber das nur am Rande. Tatsächlich ist es so, dass das Oberlin-Haus entstanden ist im 1871 außerhalb der damaligen, es war ja eine Staatskirche, der deutsche König und Kaiser war Oberhaupt der evangelischen Kirche. Es gab kein Bischofsamt, seit Martin Luther ist das Bischofsamt abgeschafft worden. Also hat der jeweilige weltliche Herrscher, weil er finanziell das Ganze auch mitgetragen hat, war gleichzeitig Oberhaupt der Kirche. Und das hat dazu geführt, dass es einerseits eine enge Verbindung zwischen Thron und Altar gab, wie es hieß, aber andererseits eben die Kirche viele Entwicklungen außerhalb der verfassten Struktur hat entstehen lassen. Zum Beispiel das Oberlin-Haus. Das Oberlin-Haus ist ein Verein, der von engagierten Christen gegründet wurde und in der Regel im Vorstand bis heute, wo ein Pfarrer mit dabei ist und gleichzeitig aus der sozialen Verantwortung heraus und aus dem christlichen Selbstverständnis Angebote für Menschen gemacht hat. Aber eben nicht unter der Überschrift, wir wollen das als Teil einer Kirchengemeinde machen, sondern wir machen das als ein Verein. Und dann hat sich dort eine Kirche, ein Gebäude gebaut, Kirche, und mit diesem Kirchengebäude ist dann eine Kirchengemeinde entstanden. Das war dann irgendwann ein Rechtsakt der Aufsichtsbehörde, die gesagt hat, ihr seid jetzt eine Kirchengemeinde. Und so kommt es, dass die Oberlin-Kirchengemeinde mit ungefähr 100 Evangelischen, also eine sehr kleine Gemeinde, aber tatsächlich eine Pfarrstelle hat, eine weitere Stelle als eine Gemeindepädagogin und letztlich auch ich als theologischer Vorstand mit Aufgaben in der Kirchengemeinde. Aber die Gehälter der Mitarbeitenden in der Kirchengemeinde werden vom Gesamtunternehmen erwirtschaftet.
Und dann finden also nicht nur Gottesdienst und Andachten statt am Sonntag, wie man das so aus der Arbeit in anderen Kirchengemeinden kennt, sondern darüber hinaus eben Konfirmandenunterricht für die Schülerinnen und Schüler aus unserer Oberlin-Schule. Es findet seelsorgische Arbeit in den verschiedenen Bereichen, auch in der Oberlin-Klinik statt. Also es ist ein ganz vielfältiges Aufgabenspektrum, was man im Oberlin-Haus dann eben auch findet. Ne?
Es ist eine ganz große Bandbreite und das ist der Reiz dieser Pfarrstellen auch oder dieser Arbeit, weil es sich nicht so einordnen lässt, wie es in einer klassischen Kirchengemeinde ist. In einer Kirchengemeinde sind Sie als Pfarrerin, als Pfarrer für die Gemeindeglieder da. Aus gutem Grund. Die tragen die Gemeindearbeit mit. Man hat aber relativ wenig Kontakt mit Menschen, die außerhalb des Systems der evangelischen Kirche stehen. Man trifft sie auf Beerdigungen oder mal, wenn man bei Geburtstagsbesuchen ist. Aber zu den Angeboten einer Kirchengemeinde kommen in der Regel diejenigen, die in dem jeweiligen Ort oder in der Region wohnen und zur Kirchengemeinde gehören. Im Oberlin-Haus ist das völlig anders. Denn das werden wir hoffentlich nachher hören, wenn Matthias Amme berichtet. Ein Großteil seiner Arbeit, ich würde sagen, der größte Teil seiner Arbeit, ist die Begleitung von Menschen, wo gar nicht gefragt wird, ob sie einer christlichen Kirche angehören. Das sind unsere Klienten. Das hat uns auch nicht zu interessieren, ob sie einer christlichen Kirche angehören oder anderen Religionen. Und vor allen Dingen auch die große Gruppe der Mitarbeitenden, wo natürlich die Gesellschaft sich widerspiegelt, worin sich die Gesellschaft widerspiegelt. Das ist so wie der Durchschnitt der Gesellschaft ist, in einzelnen Bereichen ist der Säkularisierungsgrad auch in der Mitarbeiterschaft in einzelnen Gesellschaften identisch. Und trotzdem haben wir diese Pfarrstellen, diese Gemeindepädagogenstelle, um die Menschen zu begleiten und zu erreichen. Also die Frage ist also weniger, warum haben wir diese Stellen?
Ja.
Und die entscheidende Frage ist, wozu haben wir die?
Ja.
Also wir schauen nach vorn und sagen, um Menschen in Situationen des eigenen Lebens zu stärken, zu ermutigen, um Trost zu geben, um in dieser Welt, in der wir Menschen immer auch Momente der Verlassenheit erleben, um in diesen Momenten nicht allein zu sein.
Also kann wahrscheinlich Pastor Armin nachher erzählen, dass in einer abnehmenden, mit einer abnehmenden Kirchenzugehörigkeit, was auch natürlich unsere Belegschaft sozusagen aufweist, wir trotzdem eine stabile oder sogar wachsende Gemeinde haben, mit der er dann arbeitet.
Genau, der Gemeindebegriff muss neu justiert und definiert werden. Das ist richtig. Das ist auch gesamtgesellschaftlich unvermeidlich, dass man sich darüber austauscht. Und da freuen wir uns sehr, wenn er jetzt gleich reinkommt und mit uns genau über diese Arbeit ins Gespräch kommt oder eben berichtet.
Genau.
Wir hören gut zu.
Absolut.
Und da ist er, hier mitten unter uns im Studio, Matthias Amme, Pastor im Oberlin-Haus seit über 20 Jahren. Herzlich willkommen hier bei unserem Podcast Chronisch Diakonisch.
Ja, danke, dass ich hier sein kann.
Ja. Ich freue mich auch. Und ich habe gleich als Erste die Frage. Pastor Matthias Amme oder Pfarrer Matthias Amme oder am liebsten Monsignore? Wie hätten Sie es gern?
Monsignore?
Oder, nee, das ist wahrscheinlich römisch-katholisch, oder?
Ja, das ist eher italienisch-römisch-katholisch. Also als ich hierher kam, musste ich mich auch an das Pastor gewöhnen, weil ich war vorher Dorfpfarrer und Kreisjugendpfarrer. Und da hieß ich Pfarrer einfach. Mhm. Allerdings habe ich da auch eher das Pastor sein. Pastor ist ja lateinisch, heißt eigentlich der Hirte. Mhm. Und ich hatte ja Schafe, ich hatte eine Schafherde und habe da, glaube ich, das erste Mal so richtig verstanden, dass man sich auch um die Schafe kümmern muss. Also die sind keine Herde, die sich selber versorgt, dementsprechend eben auch eine Gemeinde.
Ja. Ja,
man muss den Schafen die Klauen schneiden, man muss die Wurmkur machen, man muss gucken, dass sie nicht über den Zaun springen. Also das Pastorsein passt ganz gut auch in unser Oberlin-Haus, sich kümmern um die Menschen, die dort sind oder so. Deswegen passt das und ist regional unterschiedlich und bei uns heißt es Pastor.
Also Sie hatten in der Uckermark, Sie waren ja vorher Pfarrer in der Uckermark, in der Nähe von Prenzlau, Sie hatten richtig eine eigene kleine Schafherde.
Ja. Und die Bauern wussten es auch nach einer Weile, weil manchmal war meine Wiese abgemäht und ich musste eben mal schauen, oh Mensch, wo sind denn die hin? Mhm. Vor allen Dingen, wenn die Kleinen sich unter dem Elektrozaun unten drunter gewurschtelt hatten, sind die anderen hinterher, ja.
Und dann kam der Ruf nach Potsdam, der innere oder äußere Ruf. Das ist ja nochmal interessant, wie der Wechsel nach Potsdam kam, in eine völlig andere Situation in die Kirchengemeinde im Oberlin-Haus.
Ja, der war eher biografisch bestimmt, dieser Wechsel. Mhm. Also so, ich wollte gar nicht in die sogenannte Anstaltskirchengemeinde, wie sie heute noch heißt, technisch, sondern ich wollte einfach eine Stelle in Potsdam und die war einfach frei. So, und da bin ich natürlich dann den Dingen begegnet, die ich bis heute beackere.
Ja.
So, also in der Region, also die Kirche steht in der Mitte, wie im Dorf vorher auch in der Uckermark. Eigentlich fast in jedem Dorf steht die Kirche in der Mitte und alle Menschen nehmen sie wahr, aber sie ist immer zu. Mhm. Und hier im Oberlin-Haus habe ich dafür gesorgt, dass die Kirche eigentlich immer auf ist. Und seitdem mit unserem alten Diakon, der über 90 ist, der sagt, Sie können hier alles machen, Bruder Amme, der ist Diakon, wir sagen auch Bruder zueinander, aber Sie müssen es erklären. Und ich habe gesagt, ja, für Patienten und für die Mitarbeitenden und für die Klienten, wie sie heute heißen, ist es wichtig, dass man in die Kirche reinkommt.
Ja.
Das ist wichtig.
Also eine offene Türen. Das ist tatsächlich das Schöne. Mitten im Stammgelände des Oberlin-Hauses ist nicht nur das Mutterhaus, ja, also auch die bezeichnende Sprache. Einerseits das Mutterhaus, das Haus, in dem die Diakonissen gelebt haben, und die Oberlin-Kirche, 50 Meter voneinander entfernt, ursprünglich die Kirche der Diakonissen. Ist das Ihr Hauptarbeitsort?
Kann man so sagen. Also entweder ich trage die Kirche woanders hin und schaue, dass es woanders Räume gibt. In allen Häusern gibt es faktisch Räume, wo wir uns versammeln, aber das ist schon der Hauptort. Und als ich ankam, ein Jahr später, habe ich eine ganze Bankreihe rausgeschmissen aus der Kirche und die Oberin hat mächtig gezetert. Was ich auch verstehen kann, wenn man eine lange Tradition hinter sich hat. Aber die Rollifahrer kamen einfach nicht ins Seitenschiff. Die mussten einen riesen Umweg fahren nach vorne. Und so haben wir die Kirche Stück für Stück sozusagen auch befreit von den Dingen, die da eigentlich nicht zu suchen haben. Oder die Zeitenwende sozusagen überdauert hat. Weil in allen möglichen Häusern haben wir barrierefrei umgebaut, aber die Kirche nicht. Wahrscheinlich haben die Leute am meisten Angst, in der Kirche was zu verändern. Aber genau da brauchen wir Veränderungen. Da müssen wir Dinge neu anschieben, weil die Leute sollen gerne in die Kirche kommen. Und das habe ich gemerkt, das muss passieren.
Ja, und unsere Andachten und Gottesdienste haben ja auch besondere Anforderungen an die Räumlichkeit Kirche. Ne? Also wie Sie sagten, sie ist jetzt barrierefrei umgebaut. Kirchenbänke haben wir noch sehr vereinzelt in der Kirche stehen, ansonsten alles bestuhlt. Ja. Macht es Ihnen viel flexibler, dann auch den Raum zu gestalten, oder?
Also ich wollte nicht mehr, dass die Rollifahrerinnen und Rollifahrer kommen und da sitzen, wo eben die räumlichen Gegebenheiten es ihnen zulässt, sondern ich wollte, dass sie neben ihren Lieben sitzen können, in der Reihe, und dass man mal Stühle wegnimmt oder dass wir einen großen Kreis machen. Wie letztes Jahr bei einer Trauerfeier, wo eine junge Frau in der, also eine Schülerin der Schule gestorben war, und wir haben einen riesen Stuhlkreis gemacht und alle Schüler haben sich hingesetzt und es wurde der Song dieser jungen Frau gesungen und das war sehr anrührend und keiner wollte gehen, ja. Kerzen waren entzündet und ich hatte aber so die fixe Eingebung, nimm doch mal einen riesen Korb mit Laub noch mit in die Kirche rein. So, wir haben ja Stein und jetzt neuerdings auch Holzfußboden, hab den da hingestellt und ein Jugendlicher stand vor diesem großen Bild der verstorbenen jungen Frau und dem habe ich sozusagen den Korb in die Hand gerückt, dann fing er an, diese Blätter zu um dieses Bild und um die gesammelten Gegenstände der jungen Frau sozusagen zu streuen und auf die Sachen zu streuen. Und andere stiegen, sind aufgestanden und haben die Blätter auch genommen. Dann haben die sich auf diese Blätter raufgesetzt. Also es hatte schon so ein bisschen einen Touch von Trauerfeier, von Beerdigung. Erde zu Erde, Asche zu Asche, wie wir das kennen. Das heißt, Kinder und Jugendliche müssen was machen, brauchen auch ein Ritual. Und das ist in der Kirche einfach möglich. Ja, man kann ganz anders das aufnehmen, was man gerade erlebt. Das ist, glaube ich, das, was ich gelernt habe über die Jahre, zu sehen, was ist. Also und was ist da, was erlebe ich gerade in diesem Moment? Heute Nachmittag haben wir eine Trauerfeier, deswegen sitze ich hier im Schwarz auch, wo wir einen Jugendlichen in der Lenzerallee in Berlin betrauern. Und in der Mitte wird eine große Kiste stehen. Man denkt sich, eine Kiste, kein Sarg und so, der ist ja schon lange bestattet. Nein, es war die Kiste, in der jeden Tag das Essen kam. Und er freute sich so auf dieses Essen und nahm am liebsten den Milchreis raus. Und die Kiste steht auch dafür, dass wir manchmal nicht wissen, was mit den Menschen mit Beeinträchtigungen, was in denen so vorgeht. Mhm. Was bin ich? Wer bin ich? Was ist das? Manchmal ist es Blackbox. Ja? Es ist so, die sind nicht greifbar. Man greift einmal rein, dann ist sie wieder zu. Mhm. Also so eine Symbole finde ich total wichtig, die umzusetzen und auch mit den Mitarbeitenden. Wir haben jetzt 2 Wochen darüber geredet, wie wir diese Trauerfeier gestalten heute Nachmittag. Das ist nicht so eine spontane Idee, wie manchmal auch, aber was machen wir da?
Und diese Mitarbeitenden sind ja bunt zusammengewürfelt, wie alle über 2000 Kolleginnen und Kollegen im Oberlinhaus. Das heißt, es sind auch viele dabei, die wahrscheinlich das erste Mal mit einem Pastor, einem Pfarrer reden.
Ja, also die mit denen ich da geredet habe, die habe ich zum Teil noch nie gesprochen und und da entwickelt sich aber schnell was. Also wenn die merken, ich will für den betroffenen 21-Jährigen in diesem Fall eine Trauerfeier machen und es geht um ihre Gedanken, die sie haben. Ich habe natürlich auch noch was, eine kleine Predigt, aber das ist ein Dreizeiler, das ist ganz wenig oder 6 Zeiler. Aber wichtig ist, sind ihre Gedanken, ist die Begleitung durch den Musiktherapeuten, der wird da stehen und wird Flöte spielen, so das was. Und eine Trommel, die ich dann dazu schlage, aber die hat er mit dem Betroffenen immer beackert. Also das sind die Themen, die ich aufnehme. Und die Mitarbeiter, die bunt zusammengewürfelt bei uns sind, glaube ich auch, lernen, die Themen sich einzulassen. Weil ich glaube, wenn man im Oberlinhaus arbeitet, dann ist man eher jemand, der an seinen Bildern und an seiner Körperlichkeit, an seiner Menschlichkeit arbeiten muss. Das ist eine Hauptaufgabe, finde ich so, ja, dass man seine Bilder nochmal überprüft. Die Schönheit oder Hässlichkeit des Körpers, die Behinderung, was ist das eigentlich? Was macht es mit mir? Und das über die Jahre merke ich, ist das ein interessanter Prozess, den die Menschen durchmachen und den manche, wie damals die Zivis oder die Projekt bei uns machen, sagen, ich bin da selber groß stark gewachsen im Oberlinhaus, weil ich dran arbeite. Sie haben mir die Gelegenheit gegeben,
also zu arbeiten. Arbeiten und Leben im Oberlinhaus ist ein kontinuierlicher auch Veränderungsprozess, wie es ja bei jedem Menschen passiert. Das ist ja Leben.
Ja.
Eine Definition von Leben ist beständige Veränderung. Und Sie haben das als Pfarrer, als Pastor mit begleitet. Sie haben zwei Beispiele eben geschildert, wo es in besonderer Weise um Trauerfeiern ging. Aber in der Kirche passiert ja noch mehr als nur Trauerfeiern. Hochzeiten, getanzt wird in dieser Kirche.
Was? Mir fällt gerade ein, ich habe eine Hochzeit gemacht vor 2 Jahren mit 2 Blinden bei uns in der Kirche, aus einem der Wohnheime. Und die Frau ist erst 3 Jahre bei uns im Oberlinhaus, kam aus dem Ulmenhof zu uns. Und wenn ich sie angesprochen habe, liebe Frau B., sage ich mal, du kannst ruhig du zu mir sagen. Immer, zu jedem sagt sie das, also weil sie auch Kontakt will, glaube ich. Und die Trauerfeier stand auch unter der Überschrift von einem Gedicht von
die Trauung.
Rose Ausländer. Die Trauung, Entschuldigung. Sag mir dein liebstes Wort, es heißt du. Das ist ein Gedicht von Rose Ausländer. Und dein liebstes Wort heißt du, natürlich zu deinem Partner, der neben ihr ein Zimmer hat. Aber mein liebstes Wort heißt du, heißt auch zu Gott, kann ich auch du sagen. Ja? Das war sozusagen so auch ein Höhepunkt der Traupredigt. Und ich musste zu dieser Trauung einiges umlernen. Das heißt, die sehen ja nichts. Also alles mit anfassen. Also hier streue ich was, die Rosenblätter über den Kopf. Merken Sie das und riechen Sie das? Und ich fasse sie mal jetzt hier an. Gucken Sie mal hier, was hier zu fühlen ist. Und so. Und dann habe ich den beiden die Trauringe in die Hand gegeben. Dann haben sie also sowas zu feiern im Ritual, das ist schon sehr spannend. Für mich war das eine total neue Erfahrung über die Jahre. Und ich glaube, ich habe meine richtige Stelle hier gefunden im Oberlinhaus.
Nach einem Landveramt in der Uckermark, dann, wir haben es ja eingangs gesagt, der deutliche Systemwechsel in einer solchen Funktionsgemeinde, die eben tatsächlich nicht nur die Menschen mit Behinderung hat, die im Oberlinhaus leben. Und Sie haben es eben angedeutet, das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nochmal wichtig. Im Oberlinhaus kommen Menschen, die eine so starke Beeinträchtigung haben, dass die medizinische Lebensprognose relativ kurz ist. Wir schulen Kinder ein, von denen wir wissen, dass sie nach medizinischer Diagnose nicht das 10. Schuljahr erreichen. Aber diese Kinder haben das Recht, zur Schule zu gehen. Und auch in unseren sonstigen Angeboten sind Menschen, die durch ihre Behinderung eine medizinische Indikation, jedenfalls stark lebensmindernde Umstände haben. Und dann ist die Chance durch diese Kirche und durch die Seelsorger im Oberlinhaus, dass man miteinander auch Abschied nehmen kann. Dass weder die Kolleginnen und Kollegen noch die anderen Schülerinnen und Schüler oder Mitbewohner, dass sie in dieser Trauer alleingelassen sind.
Na, ich merke, dass auch die Mitarbeitenden über die Jahre neu nachdenken über etwas, was sie im eigenen Leben beschäftigt.
Sie feiern ja auch das Leben in dieser Kirche, in den jeweiligen Einrichtungen. Wie passiert das ganz praktisch?
Ja. Na, am Anfang fingen die Leute nach 5 Minuten an zu quatschen, wenn ich gepredigt habe oder so. Ich dachte, warum reden die? Naja, die haben nichts verstanden. und dann habe ich gedacht, ich muss anders machen. Die brauchen was zum Fühlen. Die brauchen natürlich einen Gebärdendolmetscher. Manchmal brauchen jemand zum Daktylieren. Sie brauchen einen Gegenstand, den ich rumgebe. Ach, da geht's heute drum, ist klar. Wer ist denn überhaupt alles da? Okay, dann machen wir mal einen großen Kreis und fühlen mal nach rechts und links. Ah, der ist da. Warum trägt der heute keinen Ring? Ist ja interessant. Also es gibt Blinde, die befühlen mich erstmal, bevor, wenn ich die begrüße. Ja, so, wo ist der Ring? Wo ist die Uhr? Was ist hier mit der Brille und so? Man muss da ein bisschen Zeit mitbringen. Und so sind diese Gottesdienste mit allen Sinnen, die wir fast jeden Monat feiern, dem auch so geprägt. Mit mehr Zeit, mit mehr prozessartigen Geschichten. Das heißt, wir machen zusammen Musik. Eine Fürbitte, wo man normalerweise Gebet an Gebet reiht, ist manchmal auch nur ein Klang. Jeder kriegt ein Instrument und die Leute, die nicht reden können, haben auch mal eine Chance mitzureden durch einen Klangton, durch ein Rasseln, durch mehrere Töne. Da fällt auch schon mal der Segen von einer Empore runter. Ja? So viele kleine Federn oder kleine Zettel, die man mit nach Hause nehmen kann. Oder ein Tanz, eine Gebärde, eine Geschichte, Leute können sich verkleiden. Ein Lehrer von mir, der Tänzer war, sagte immer mal, wir haben nicht alle eine Geige, aber wir sind alle irgendwie Stradivari. Wir haben alle einen Körper. Wir sind alle Resonanz für etwas. Und diese jetzt sehr moderne Resonanzdiskussion auch von Hartmut Rosa ja angestoßen, dem Sozialwissenschaftler, heißt ja, schau erstmal, was ist und trete in Resonanz mit dem, der dir gegenüber ist. Dann fällt es dir leichter auch. Und dieser Gottesdienst mit allen Sinnen ist so eine Resonanzmöglichkeit, einen Text nochmal neu zu überprüfen auf das, was wirklich bei mir ankommt oder was bei den Menschen mit einer Behinderung ankommen kann und ankommen soll. Das ist so, das ist es, ich sage dann immer, der Sinn kommt von den Sinnen. Ja, also so die Sinne erfahren oft viel mehr als nur ein Gedanke, ein Satz, ein Wort, das vor 2000 Jahren geschrieben wurde. Ja, vor 2000 Jahren. Was hat denn das Wort heute für eine Bedeutung? Und kommt das für uns überhaupt noch? Kommt das an? Ist das für uns heute noch wichtig? Der nächste Gottesdienst ist am 5. Mai übrigens, ersten Sonntag im Mai. Wer das gerade noch so hört, kann gerne um 10 Uhr da sein.
Die Kirche, so sagt die Lehre der Reformation, bedarf der ständigen Erneuerung, der ständigen Veränderung. Das erleben wir im Oberlinhaus seit vielen Jahren hautnah. Das haben wir in den über 20 Jahren Dienst mit Ihnen, lieber Matthias Amme, erlebt. Ich weiß, Sie brennen dafür, dass diese Kirche eine barrierefreie Toilette bekommt und eine kleine Küche, einen zweiten Fluchtweg für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, bautechnisch ist das alles korrekt, aber wir haben andere Ansprüche, dafür sammeln wir Geld, das ist ihr großes Vermächtnis sozusagen, dass sie der Nachfolgerin und den Nachfolgern hinterlassen. Es war interessant, auch für uns, die wir einen Teil ihrer Arbeit ja kennen, nochmal einen Einblick zu bekommen.
Ja, wirklich, also vielen Dank für all diese Einblicke. Wir haben noch ein bisschen Zeit miteinander. Ja. Also verabschieden müssen wir uns ja später, ein Glück, aber auch bald.
Ne? Ja, ja.
Nicht mehr lang, dann haben Sie Reisen vor, ne, wie wir wissen. Und ja.
Genau, wir springen nach unserem Auszug in unser neues gebrauchtes Wohnmobil und fahren Richtung Süden. Ja. Über die Berge, über die Alpen Richtung Süden und brauchen, glaube ich, so einen Aufbruch, um was ganz Neues zu machen. Weil ich natürlich auch erstmal runter beamen muss oder runterkommen muss.
Also in Anlehnung an die großen Auszugsgeschichten der Bibel, Mose, Abraham, macht Matthias Amme und seine Frau Amme, dann bald eine Reise. Wir danken für ihr Hiersein im Studio, sagen an dieser Stelle Tschüss und Gott befohlen.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch, dass ich das erzählen durfte. Danke auch.
Danke.
Ja, das war ganz schön dicht eben, oder? Die Erfahrungen, die er uns geschrieben hat.
Ehrlicherweise habe ich immer noch ein bisschen Gänsehaut von den Momenten und den besonderen Erfahrungen, die er erzählt hatte mit der Trauerandacht für die Schülerin, mit dem, was er so für uns auch so greifbar und so nah war, berichten kann aus seiner Arbeit und wie wertvoll das ist. Und wir wissen ja, dass viele Mitarbeitende das eben auch als absolut wertvoll und Sinn, es gibt ihnen einen Sinn verspüren. Ja? Also es ist wirklich eine sehr wertvolle Arbeit.
Wir arbeiten ja wirklich eng zusammen, aber für mich gibt es immer wieder Momente, wo ich dann auch staune und aus seinem Erfahrungsschatz selber was lernen kann. Er hat ein bisschen tief gestapelt bei den Gottesdiensten mit allen Sinnen. Das ist ein so beeindruckendes Angebot, das er entwickelt hat, zusammen mit Kollegen, die an seiner Seite sind, aber es ist seine Idee zu sagen, wir müssen Menschen, die eine Behinderung haben, anders erreichen, so wie er es eben geschildert hat, über die verschiedenen Sinne. Und das ist eine große Begabung, situativ auf das einzugehen, was man erlebt an Themen, aber eben auch mit den Menschen, die vor einem sitzen, umzugehen. Ja.
Also es ist wirklich auch dieses, wie er die Kirche, den Raum Kirche gestaltet, um ihn dann geeignet zu haben für das, was er mit den Klientinnen und Klienten, mit den Kolleginnen und Kollegen so vorhat. Und das hatte ich jetzt nicht gefragt, aber ich weiß ja, die Säulen, die wir in der Kirche, Oberlinkirche haben, sind ja auch in einem besonderen Maße begreifbar. Ne? Das erzählen Sie immer, wenn Sie durch die Kirche führen, dass die Elemente für auch die taub- und blinden Menschen, also insbesondere für die blinden Menschen auch erlebbar sind. Und das führt da in besonderer Weise fort. Ne?
Die Kapitelle der Säulen sind so tief gezogen, dass sie faktisch auf Augenhöhe sind und sie gut zu ertasten sind mit den ausgeprägten Mustern. Auch das, da predigt wirklich in dieser Kirche alles, auch die Architektur. Mhm. Und das Ganze zu verbinden mit Angeboten, die ja nicht nur sich an Menschen mit Behinderung richten. Mhm. Also in der Kirche finden ja auch Fortbildungen statt. Er tanzt gerne, das hat er gesagt. Also da wird viel getanzt. Und was wir hier im Studio gar nicht so rüberbringen können, er ist einer der Menschen, denen drücken sie ein Instrument in die Hand und nach wenigen Minuten klingt da Musik daraus, egal welches Instrument. Das ist schon beeindruckend.
Also ein wirklich sehr schöner Podcast, hoffe ich. Glaube,
aber
schon.
Wir merken, die Fülle ist so groß, wir müssen noch einen zweiten machen, so geht das nicht. Das reicht, das schaffen wir jetzt nicht in dieser Viertelstunde
hier zu besprechen. Das ist versprochen, dass wir noch einen zweiten mit Pastor Amme machen.
Nicht gleich nächsten Monat, aber.
Aber er kommt.
Wir senden ihn dann mal
später. Also, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und der Einblick in einen Teil der Arbeit des Oberlin-Hauses, die nicht vordergründig so sichtbar ist, aber eine starke Wirkung hat. Das war uns beiden heute wichtig, dass wir das vermitteln können.
Genau, chronisch-diakonisch eben.
Und weil wir nach vorn schauen, und haben es ja eben angedeutet, nicht nächsten Monat wird Matthias Amme wieder hier im Studio sein, sondern wir werden diesmal einen ganz anderen Bereich des Oberlin-Hauses vorstellen.
Genau, aus dem Bereich Hören werden wir eine Kollegin gewinnen. Ich hätte schon eine Idee, wen ich frage, aber ich habe sie noch nicht gefragt. Und sie wird dann mit uns über das Spektrum der Hörbeeinträchtigten und Menschen sprechen.
Also eine Fokussierung auf einen Sinnesverlust und die Frage, wie das kompensiert werden kann.
Ja.
Freuen sich auf den nächsten Podcast. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlin-Haus. Im Podcast chronisch-diakonisch.